SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Stefan Bosch. Und wir beginnen mit einer guten Nachricht. Wer befürchtet hat, dass seine Liebsten nicht aus dem Urlaub zurückkommen, weil ihr Flug ausfällt, kann sich entspannen. Es wird keinen Pilotenstreik geben, das hat die Pilotenvereinigung Cockpit am Nachmittag bekannt gegeben, nachdem sie sich mit der Lufthansa geeinigt hat. Zumindest teilweise. Roman Warschauer.
Dabei geht es im Kern um strukturelle Fragen wie auch um die Bezahlung der rund 5000 Pilotinnen und Piloten. Die Details, so heißt es, müssten nun noch in den kommenden Tagen ausgearbeitet werden. Worauf genau sich Lufthansa und die Piloten verständigt haben, ist aber bisher nicht klar. Cockpit-Tarifvorstand Gröls sprach von ersten Schritten in eine nachhaltige gemeinsame Zukunft.
Von einer Einigung ist der Bundestag dagegen weit entfernt. Dabei geht es auch hier um entscheidende Fragen und ums Geld, nämlich um den Haushalt. 4 Tage lang beraten die Abgeordneten über den Haushalt und damit auch über die Frage, wie viele Schulden denn gemacht werden sollen. Fangen wir vorne an. Das Finanzministerium will insgesamt 445 Milliarden Euro ausgeben. Allerdings soll die Schuldenbremse wieder eingehalten werden, zum ersten Mal seit 3 Jahren. Philipp Eckstein hat den ersten Tag der Debatte beobachtet.
Konkret sind für 2023 neue Schulden in Höhe von rund 17 Milliarden Euro geplant. Zum Vergleich, im laufenden Jahr plant der Bund mit bis zu knapp 140 Milliarden Euro Schulden. Bundesfinanzminister Christian Lindner konnte aufgrund eines Trauerfalls in seiner Familie den Haushaltsentwurf heute nicht selbst vorstellen. Im Bundestag sprach für ihn sein parlamentarischer Staatssekretär Florian Tonka. Er betonte, das größte aktuelle Problem in Deutschland sei die Inflation und ihre Folgen. Sie zu bekämpfen müsse oberstes Ziel der Finanzpolitik sein. Die Kritik der Opposition ist scharf. Der CSU-Politiker Sebastian Brehm wirft der Bundesregierung eine reine Mogelpackung vor. Der Haushaltsentwurf sei intransparent. Die linke Finanzpolitikerin Gesine Lötsch kritisiert anders. Der Haushalt sei gut für Vermögende, Waffenhändler und Spekulanten. Er sei aber schlecht für Menschen, die jetzt jeden Cent umdrehen müssten. Der AfD-Politiker Peter Böhringer wiederum wirft der Regierung vor, zu wenig gegen die hohen Energiepreise zu tun. Er spricht von der, Zitat, dümmsten Energiepolitik der Welt.
Und damit hatte er das Thema angesprochen, das gefühlt seit Monaten die politischen Diskussionen beherrscht, die Energie, ihre Verfügbarkeit und ihre Bezahlbarkeit. Spätestens seitdem Wirtschaftsminister Robert Habeck gestern die beiden süddeutschen AKWs Neckarwestheim 2 und Isar 2 als Reservekraftwerke benannt hat, reden sich die Politiker wieder die Köpfe heiß. Jan Zimmermann fasst zusammen.
Zuspruch bekommt Wirtschaftsminister Robert Habeck von der SPD. Fraktionschef Matthias Mirsch begrüßt das Stresstestergebnis und Habecks Empfehlung als gute Grundlage für faktenbasierte und sorgfältige Beratungen im Parlament. Rückenwind bekommt Habeck auch aus der eigenen Partei. Die beiden grünen Fraktionschefinnen Britta Hasselmann und Katharina Dröge unterstützen die Pläne, 2 der 3 noch verbleibenden Atomkraftwerke bis zum Frühjahr in Reserve zu halten. Grünenchef Omid Nuripur kündigte an der Parteibasis für das Vorhaben zu werben. Eine Abkehr vom Atomausstieg schließen die Grünen aus. Der Koalitionspartner FDP reagiert dagegen mit heftiger Kritik. Die Parteispitze fordert eine Laufzeitverlängerung, sonst würden absurd hohe Stromkosten auf die Verbraucher zukommen. Parteichef Christian Lindner hält es für notwendig, die Atomkraftwerke bis 2024 am Netz zu lassen.
Und auch die Union fordert die Laufzeitverlängerung von Kraftwerken. Sie sollen also nicht nur als Reserve quasi in der Hinterhand gehalten werden. Dabei will CDU-Chef Friedrich Merz ausdrücklich auch das Kraftwerk Emsland berücksichtigt wissen. Er sieht wahlkampftaktische Gründe dafür, dass vor allem SPD und Grüne das nicht so sehen. Im Deutschlandfunk sagte Merz:
Das ist ganz offensichtlich politisch motiviert. Sehen Sie allein mal, das Kraftwerk Emsland in Niedersachsen wird herausgenommen. Das ist der Landesverband, der jetzt gerade im Wahlkampf ist in Niedersachsen. Welchen Grund macht das sonst?
Stimmt nicht, sagt der Darmstädter Nuklearexperte Christoph Pistner vom Öko-Institut. Habeck habe schon stichhaltige Gründe, warum die Reservekraftwerke im Süden stehen sollen. Im SWR sagte Pistner:
Die Entscheidung, nur die beiden Kernkraftwerke im Süden der Bundesrepublik in die Reserve zu nehmen, ist ja eine Entscheidung, die damit zu tun hat, dass die Funktion der Kernkraftwerke darin bestehen soll, in bestimmten Extremsituationen zur Netzstabilität beizutragen. Und da ist das Problem eben, dass wir im Süden des Landes zu wenig gesicherte Leistung installiert haben. Im Norden haben wir davon ausreichend viel. Das heißt, im Süden des Landes braucht man zusätzliche Kapazitäten, im Norden nicht.
So Christoph Pistner vom Öko-Institut. Aber die Energiekrise schlägt natürlich nicht nur hier hohe Wellen. Auch in Großbritannien muss sich die neue Premierministerin Liz Truss mit der Frage beschäftigen, wie Energie künftig noch bezahlt werden kann, neben all den anderen Kosten, die die Inflation und die generelle Preisentwicklung so mit sich bringen. Truss wurde heute von der Queen zur neuen Ministerpräsidentin ernannt. Ausgerechnet Truss, will man sagen. Imke Köhler.
Britische Medien verweisen in diesen Stunden gern darauf, dass Liz Truss 1994, als sie noch Liberaldemokratin war, die Monarchie abschaffen wollte. Nun ist Truss von der Königin, die damals schon auf dem Thron saß, zur Premierministerin ernannt worden, als 15. in der langen Riege der Regierungschefs, die die Queen im Laufe ihrer Regentschaft ins Amt gehoben hat. Was Elisabeth II. Und Liz Truss besprochen haben, ist vertraulich und wird nicht veröffentlicht. Es wird erwartet, dass Truss noch in dieser Woche ein Krisenpaket auf den Weg bringen wird, um angesichts explodierender Energiekosten private Haushalte und Unternehmen zu unterstützen. Medienberichten zufolge wird das Paket einen Umfang von bis zu 100 Milliarden Pfund haben.
Natürlich schaut vor allem die EU gespannt darauf, was Truss denn jetzt so macht. Der Vorsitzende der deutsch-britischen Parlamentariergruppe Jens Zimmermann jedenfalls glaubt, dass sich im Vergleich zu Boris Johnson nicht sehr viel ändern wird. Im SWR sagte Zimmermann, Truss setze die gleichen Botschaften wie Johnson und sei sicher auch nicht einfacher im Umgang.
Sie eckt eben durchaus auch an. Man muss da, glaube ich, nur aufpassen, weil das war bei Boris Johnson natürlich so ähnlich und irgendwann hat er es überzogen. Weil ich glaube, man darf Ecken und Kanten nicht verwechseln mit schlechter Politik am Ende des Tages. Und da Liz Truss, glaube ich, schon manchmal auch leicht in den Populismus verfällt, kann das in diesem neuen Job als Premierministerin ihr schon auch irgendwann vielleicht zum Verhängnis werden.
Der Vorsitzende der deutsch-britischen Parlamentariergruppe Zimmermann über die neue britische Premierministerin Truss.
Fokus Südwest.
Es ist der absolute Albtraum aller Eltern. Das Kind geht aus dem Haus und kommt nicht wieder zurück. Passiert ist das einer Familie aus Gottenheim in Südbaden. Ihre Tochter hieß Eileen. Ihre Leiche wurde an einem See in Hessen gefunden. Ein Verdächtiger wurde festgenommen. Jetzt hat er die Tat bei der Polizei in Gießen gestanden. Zwar ist das Motiv nach wie vor unklar, doch Gottenheims Bürgermeister Christian Riesterer berichtet von großer Erleichterung, nicht nur bei sich selbst.
Die Nachricht, dass der Täter jetzt geständig war, das war für mich persönlich eine Erleichterung. Das kam auch zurück aus der Gemeinde. Die Mails, die Nachrichten, die ich bekommen habe aus der Gemeinde, aber auch darüber hinaus, hatten dasselbe zum Inhalt. Also man verspürt einfach eine gewisse Erleichterung in der Hoffnung, dass der Täter relativ schnell seiner gerechten Strafe zugeführt wird jetzt und dass der Prozess kein Indizienprozess wird, der sich sehr lang hinzieht.
Gottenheims Bürgermeister Riesterer. In Ahrbrück an der Ahr haben Arbeiter einen über 100 Tonnen schweren Zug auf mehrere Lkw verladen. In der Nacht wird er nach Angaben der Bahn abtransportiert und später zu einem Werk des Herstellers geschleppt. Der Zug war während der Flutkatastrophe im vergangenen Jahr an der Ahr gestrandet. Johannes Baumert.
Weil die Schienen davor und dahinter von der Flut mitgerissen wurden, musste der rund 80 Meter lange Zug auf provisorisch aufgebauten Gleisen einige hundert Meter bis in den Ort Ahrbrück gebracht werden. Bereits gestern wurde er in drei Teile zerlegt. Von Ahrbrück wird der Zug nun nach Bahnangaben bis nach Meckenheim in Nordrhein-Westfalen gebracht. Von dort soll er auf Schienen zu einem Werk des Herstellers geschleppt werden, der den Triebwagen repariert.
Es gibt aber auch noch einfach gute Nachrichten. Zum Beispiel rechnen die Obstbauern am Bodensee mit einer überdurchschnittlichen Apfelernte. Und nicht nur dort. Grund seien das warme Wetter und die vielen Sonnenstunden, heißt es von der Obstregion Bodensee. Martin Hattenberger.
258.000 Tonnen Äpfel wollen die Obstbauern in diesem Jahr ernten. Damit liege man 14% über der Ernte des Vorjahres und auch über dem langjährigen Durchschnitt, so Erich Röhrenbach von der Obstregion Bodensee. Die Qualität sei nahezu optimal. Die Äpfel hätten in diesem Jahr das perfekte Zucker-Säure-Verhältnis, so der Obstbauer. Doch durch den Ukraine-Krieg fehlen Absatzmärkte in Belarus und Russland. Hinzu kommt, dass in ganz Europa die Apfelernte überdurchschnittlich gut ausfällt, was zu einem Überangebot führen könnte und dass die Verbraucher aufgrund der gestiegenen Inflation auf die Preise achten.
Und sonst so?
Die Dinosaurier haben Zuwachs bekommen. Hört sich komisch an, die sind ja nun schon länger ausgestorben, stimmt aber trotzdem. Im tiefsten Süden von Argentinien haben Forscher nämlich jetzt Überreste des Elemgazem nubilus gefunden. Das ist eine bislang unbekannte Saurierart und die Forscher sind natürlich begeistert und loben Argentinien als Ort, an dem alljährlich solche Entdeckungen gemacht werden. Wörtlich heißt es, jedes Mal fügen wir dem Wissen über das Leben in der Vergangenheit ein weiteres Sandkorn hinzu. Das jüngste Sandkorn gehört übrigens zu den Abelisauriern.
SWR aktuell Infodate.
Auch für Ihren Sprachassistenten.
Morgens, mittags und abends.